Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Jetzt? Ja. Wir haben eben Judith Burger gehört mit ihrem ersten Kinderroman. Und nun haben wir einen Autor hier auf der Bühne, Johannes Herwig, der auch mit seinem ersten Buch hier auf der Leipziger Buchmesse ist. Das heißt, bis die Sterne zittern. Johannes Herwig ist in Leipzig geboren, in Leipzig aufgewachsen, hat in Leipzig studiert, hat dann allerdings in Dresden, so leicht untreu geworden, eine Filmgalerie eröffnet, aber in Leipzig gewohnt, so viel ich weiß. Dort wohnt er auch jetzt. Und er hat ein Buch über ein Leipziger Thema geschrieben, über die Leipziger Meuten. Johannes, wer waren die Leipziger Meuten?
Also die Leipziger Meuten, das waren Jugendliche zur Nazi-Zeit zwischen 1936 und 1939 vor allen Dingen, die im Prinzip erstmal so eine Art Sammelbecken waren für all diejenigen Jugendlichen, die in irgendeiner Form, in irgendeiner, sei es diffusen, sei es sehr planvollen Form, gegen den NS-Staat waren, gegen die Nazis waren, keine Lust auf Hitlerjugend hatten, wie auch immer. Und die haben sich zusammengeschlossen zu im Prinzip oppositionellen Gruppen, die, wie man das vielleicht heute ganz selbstverständlich macht, die sich einfach an Parks getroffen haben, an öffentlichen Plätzen, vor Kinos, vor Kaufhäusern einfach so ein bisschen abgehangen haben. Und das war damals zu dieser Zeit aber natürlich eine hochpolitische Sache. Das war nicht vorgesehen, dass Jugendliche einfach ihre Freizeit selbst in die Hand nehmen, selbst gestalten, das machen, was sie möchten, sich die Kleidung anziehen, die sie selber tragen wollen, sich ihre Freunde aussuchen, auch irgendwie untereinander einfach ganz selbstverständlich Kontakt haben, Jungen und Mädchen, das war auch nicht so unbedingt gern gesehen. Aber diese Jugendlichen, diese Leipziger Meuten, haben das halt einfach getan. Und damit ist die Frage erstmal beantwortet.
Ja, und wie bist du auf die Leipziger Meuten aufmerksam geworden und dann auch noch auf die Idee gekommen, über sie zu schreiben?
Es gibt einen Leipziger Historiker, der heißt Sascha Lange, der hat darüber promoviert, über dieses Thema. Und ich wusste bis vor wenigen Jahren selber darüber noch gar nichts. Das heißt, ich als Leipziger, auch politisch interessierter Mensch, war völlig ahnungslos, dass es zu dieser Zeit, ähnlich wie die Edelweißpiraten vielleicht im Ruhrgebiet, auch in Leipzig einfach Kids gab, die irgendwie gesagt haben, wir machen nicht mit und wir suchen uns jetzt unsere Nische und versuchen einfach so ein bisschen unsere eigene Jugendkultur zu pflegen, ein bisschen durchzusetzen gegen diesen Staat eben. Und das hat mich, also ich habe halt einfach seine Vorträge darüber gehört, seine Sachen gelesen, die er darüber verfasst hat und dachte mir, ich versuche diesen sehr wissenschaftlichen Fokus noch einen persönlichen, emotionalen hinzuzufügen, um das Thema auch interessanter zu machen für vielleicht noch ein größeres Publikum. Und irgendwie hat es geklappt.
Ja, und da wollen wir jetzt mal reinhören. Bitte nimm uns doch mal mit ins Leipzig der 30er Jahre zu den Leipziger Meuten.
Das mache ich. Vielleicht noch ganz kurz als Vorrede. Es geht in dem Buch vor allen Dingen, also die Hauptperson ist der 16-jährige Harro, der so ein bisschen auf der Suche ist und in so eine Clique reingerät und im Verlauf dieses Buchs in irgendeiner Form zu einer wirklichen Haltung findet, die er vorher noch nicht hatte. Aber genug der Vorrede. Meine Geschichte beginnt dort, wo Leipzigs schönste Straße endet. Der Scheißdreck an Leipzigs schönster Straße war, dass sie seit 3 Jahren einen neuen Namen trug. Als ich 12 war, hat ein Mann das Blechschild an meinem Haus entfernt, das bis dahin jedem Vorbeigehenden anzeigte, wo er sich befand. Auf der Südstraße nämlich. Er war nur ein Grashalm gewesen, der Mann, im Gesicht windschief und verknittert. Aber das Schild hat er mitgenommen. Am nächsten Tag kam er mit seinem Handwagen und seiner Leiter wieder und brachte ein neues an. Seitdem hieß die schönste Straße Leipzigs so: Adolf-Hitler-Straße. Es passierte am ersten Tag der Sommerferien. Zu Ostern hatte ich die 9. Klasse der Oberschule mit mäßigen Zensuren abgeschlossen, in jedem Fall nicht gut genug für meine Eltern. Sie hätten es lieber gesehen, wenn ich mir ein Türmchen aus Schreibkram und Büchern gebaut und mich dahinter versteckt hätte, aber ich trieb mich lieber auf der Straße rum. An der Kreuzung vor meinem Wohnblock lärmte der Nachmittag. Elfenbeinfarbene Straßenbahnen luden zerrupfte Trauben von Menschen aus und wieder ein. Bremsten sie ab, konnte man das Geräusch bis in die Backenzähne spüren. Das war witzig und widerwärtig zugleich. Ungefähr 1 Million Mofas unterschiedlichster Ausführung knatterten pro Minute über beide Seiten der Straßen. Die Dinger waren der letzte Schrei, auch wenn sie einen Lärm veranstalteten, der in keinem Verhältnis zu ihren geringen PS stand. Sie klangen wie ein Hummelstaat, der durch ein Megafon gejagt wurde. Komplettiert wurde das Konzert von dutzenden Stimmen, die aus den weit geöffneten Türen und Fenstern der Wirtschaften drangen. Es war zwar noch nicht Abend, aber die Sonne machte durstig. An der Ecke zu einer Seitenstraße spielten ein paar Mädchen mit blauen Haarbändern Himmelhuppe. Dort also, wo Leipzigs schönste Straße endet, an der großen Kreuzung, die Konnewitzer Kreuz genannt wurde, flatterte an diesem Tag die Fahne der Hitlerjugend heran. Ein schwarz-weiß-rotes Biest an einer langen Stange aus Holz. Unten an der Stange war ein Junge, ungefähr in meinem Alter, festgewachsen. Er schaute so ernst, als ob seine Miene selbst aus Holz wäre, unbeirrt und unbewegt. Hinter ihm, aufgereiht wie auf einer Perlenkette, marschierten noch mehr Hitlerjungs. Ich sah nicht so genau hin, denn ich suchte keinen Ärger. Die Hände in den Hosentaschen trat ich zur Seite und tat, als wäre ich überall, nur nicht an dieser Stelle zwischen Straße und grauem Mauerwerk. Doch ich war nicht so durchsichtig, wie ich es mir wünschte. »Hey, du da!« brannte es in meinem Nacken. Ich gab vor, nichts gehört zu haben, obwohl ich schon ahnte, was jetzt kommen würde. Wäre ich gerannt, hätte der Tag einen anderen Ausgang genommen. Doch ich rannte nicht, ob aus Leichtsinn oder aus Angst oder aus Tapferkeit, das wusste nur die Sonne. Noch ein Pfiff, noch ein Rufen. Und dann waren sie plötzlich so nahe, dass man keine besonders geschärften Sinne brauchte, um zu spüren, dass jemand hinter einem ging. »Bist du taub?« sprach es direkt in mein Ohr. Ich drehte mich um. Die Fassaden der Häuser reflektierten das Licht, sodass ich blinzeln musste. Ein Halbkreis von Gesichtern rückte näher. Alles Mögliche war in ihnen zu lesen. Verachtung, Hochnäsigkeit, ernste Empörung. In jedem Augenwinkel die Erleichterung, nicht in meiner Haut zu stecken. Wie von selbst hob mein Körper abwehrend die Hände. »Langsam«, sagte ich, »was ist los? Was habe ich gemacht?« Der Halbkreis blieb stehen. Eins der Gesichter löste sich und kam ganz nah an meins heran. »Du hast etwas nicht gemacht«, sagte das Gesicht. Die Worte kamen direkt durch die Zähne, in den Lippen war keinerlei Bewegung. Die Schultern unter dem Gesicht waren so dick, dass sie den Halbkreis der anderen verschluckten. Der Riemen über dem braunen Hemd spannte. »Du hast die Fahne nicht gegrüßt.« »Hab sie nicht bemerkt, nur nicht bemerkt«, sagte ich. »War keine Missachtung.« »Kleiner, die Fahne, die ist mehr als der Tod. Verstehst du das?« »Nein, das verstand ich nicht.« Ich nickte. »Ein jeder hat die Fahne zu grüßen, ganz gleich, wo er steht.« Die Doppeldeutigkeit seiner Worte war dem Hitlerjungen offensichtlich nicht bewusst. »Wer es nicht tut, wird bestraft.« Ich wich ein Stück zurück, als könnte das die unvermeidlichen Schmerzen verhindern. Die Mauer, an die meine Hacke stieß, besiegelte die Situation. »Kommt, bitte, lasst«, stammelte ich beschwichtigend, ohne mir etwas davon zu versprechen. Wie ein umgekehrtes Echo spürte ich schon die Backpfeifen. Doch sie kamen nicht. »Mach die Fliege«, rief eine sehr laute Stimme. Dann hörte ich, wie mehrere Personen in die Hände klatschten, als wollten sie eine Rotte Wildschweine vertreiben. Die dicken Schultern drehten sich zur Seite, dahinter sah ich bunten Tumult. Dutzende Arme schoben und rissen aneinander. Empörte Schreie flogen durch die Luft. »Schluss, genug«, rief der Dickschultrige. Es klang wie zwei Schüsse. Das Gewimmel löste sich. Jetzt konnte ich die veränderte Lage erfassen. In die Gruppe der Hitlerjungs hatten sich mehrere Keile anderer Kerle geschoben. Ihre Kleidung wich deutlich ab von dem, was man so kannte. Es waren weniger, aber sie sahen verwegen aus. Ist uns recht, machen wir uns nicht dreckig, weißt du? Sagte einer von ihnen, ein großer Bursche mit viel zu langen, strohblonden Haaren. Seine Augen sprühten Funken. Er erinnerte mich an jemanden. Für ein paar Sekunden hätte man die Luft in Stücke schneiden können. Wenn auch nur eine Person der beiden Fraktionen eine falsche Bewegung machte, würde das jüngste Gericht losbrechen. Mühsam wirkte der Dickschultrige seine Wut herunter. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er hier wohl nicht klein beigegeben, doch dem Rest seiner Truppe war sichtlich die Lust vergangen. Die meisten blickten zu Boden. »Und kehrt aus der Bahn«, sagte er schließlich, irgendwohin. Die Neuankömmlinge grinsten. Mit erhobenen Händen ließen sie die Hitlerjungs passieren. Der Wortführer lief hinten. Hätte sein Blick töten können, wären wir alle gefallen wie Kegel. Der Tross entfernte sich. Ein paar Passanten schauten neugierig, noch mehr schauten streng, doch alle schwiegen. »Wann los?«, fragte der Blonde. Ich atmete einmal tief aus, die Anspannung ließ nach. »Habe die Fahne nicht gegrüßt«, sagte ich und zuckte mit den Schultern. Der Blonde grinste und klopfte in einer freundschaftlichen Geste, die so angenehm wie ein Hammerschlag war, gegen meine Brust. »Bestens«, sagte er, »braucht man auch nicht grüßen.« Prüfend blickte er mich an. »Wollst du nicht oder konntest du nicht?« Ich verschränkte die Arme und zog die Brauen nach oben. Ein bisschen konnte ich auch spielen. Der Blonde zeigte seine Zähne. »Bestens«, wiederholte er. Dann lief ein Grübeln über sein Gesicht. »Kenn ich dich nicht? Wohnst in der Gegend, was?« Jetzt wusste ich, an wen er mich erinnerte. In der Nachbarschaft gab es einen Jungen, der mit seinem Vater auf einem alten, kutschenartigen Ungetüm Kohlen auslieferte. Das war er. Ich hatte ihn nicht erkannt, weil er sonst ganz anders aussah, in seiner schwarzen Arbeitskleidung und mit dem Ruß auf den Wangen. Ich nickte. »Kenn dich auch«, sagte ich. »Umrat, richtig? Kohlen?« Der Blonde spitzte die Lippen, als wolle er abpfeifen. »Da vorn, stimmt's?«, fragte er und zeigte auf das Eckhaus, in dem ich wohnte. Es war nicht weit. Ich nickte wieder. Mein Gegenüber zwinkerte mir zu. »Als denn? War uns ein Vergnügen?« Noch einmal spürte ich seinen prüfenden Blick, den er kurz von mir löste, in die Runde schweifen ließ und wieder auf mich heftete. »Komm doch mal vorbei«, sagte er dann. Noch einmal verschränkte ich die Arme und zog die Brauen gen Himmel. Ein Daumen von der Größe eines jungen Baumstumpfs deutete die leicht abschüssige Pegauer Straße hinunter. »Kinos oder Kirche«, sagte der Blonde. Mal so, gegen Abend. Alle 2-3 Tage. Schau einfach.« Er strich seinen Scheitel nach, die Haare fielen ihm bis in die Augen. Eine kolossale Hand schob sich vor meine Nase. Ich schüttelte sie. »Heinrich. Harro.«
Wie geht es weiter mit Harro? Wie verändert sich sein Leben durch die Begegnung mit den Leipziger Meuten?
Naja, der hat ja so eine Art Ahnung, dass irgendwas nicht stimmt, was ihn umgibt, und hat auch so einen persönlichen Groll auf die Nazis, weil sein bester Freund Paul, ein Jude, fliehen musste. Aber hat halt noch nicht so richtig einen Kanal gefunden, wo er das irgendwie ordnen kann und sich selber auch klar werden kann darüber. Und die Clique hilft ihm einfach dabei, sich selbst zu finden. Er geht dann mit ihnen auf Fahrt, löst sich noch ein bisschen mehr, als es vorher schon war, von seinem Elternhaus, eckt natürlich in der Schule kolossal an, weil er dann auch anfängt, die Kleidung der Meute zu tragen. Und ja, merkt aber durch diesen Druck, den er von außen immer mehr erfährt, durch diese Versuche, ihn eigentlich wieder so ein bisschen in Reih und Glied zu bekommen, merkt er eigentlich immer mehr, dass er genau das eigentlich gar nicht will und pflegt halt seine Anti-Haltung und seine eigene Meinung im Verlauf des Buches immer stärker. Und ich würde jetzt noch einen Abschnitt lesen, einen kurzen Abschnitt. Willst du kurz noch was? Ja. Da geht es ein bisschen darum, dass diese Leipziger Meuten ja auch nicht nur für sich waren. Das heißt, die haben sich auch versucht zu vernetzen. Das war damals natürlich nicht ganz so einfach, wie das heute vielleicht einfach wäre. Aber das sind halt einfach Jugendliche gewesen, die sind dann auch mal losgezogen in einen anderen Stadtteil, haben dann gesucht, ja, vielleicht hängen da irgendwie Gleichgesinnte ab und vielleicht kann man sich auch mal treffen. Und beliebter Treffpunkt war dann natürlich naheliegend die Innenstadt. Das hat es tatsächlich gegeben, dass da dann irgendwie 30, 40 Kids aufliefen und irgendwie ein bisschen Rabatz gemacht haben auch. Und genau so eine Szene würde ich gerne noch vorlesen. Gleichzeitig auch wichtig vielleicht fürs Verständnis, natürlich ist das Thema erste Liebe auch immer präsent in dem Roman, weil das ist einfach so ein Alter, wo das zwingend passiert. Genau, und der Harro ist so ein bisschen in ein Mädchen aus einem anderen Stadtteil, Lindenau, verliebt und weiß noch nicht so richtig, ja, wie soll er das jetzt anstellen, zumal er eigentlich noch ein bisschen verguckt ist in eine andere aus seiner eigenen Clique, aber ich greife vor. Schräg vor uns, im Eingang der Messehauspassage zwischen Marktplatz und Kapitol, bot sich ein unglaublicher Anblick. Mindestens 30 Jugendliche lehnten mit verschränkten Armen am Rand oder standen, die Hände in den Hosentaschen, in kleineren Pülkchen zusammen. Alle waren ähnlich gekleidet wie wir. Slalomblusen, Mäntel, Skihosen, Wanderschuhe. Viele trugen rote Tücher. Einige rauchten. Ein gutes Fünftel waren Mädchen. Max stand vor ihnen wie Kapellmeister Abendroth vorm Gewandhausorchester. »Feinstens«, grinste er uns an. »Jetzt fehlt nur noch das Seeburgviertel, dann sind wir komplett. Typisch, die mit dem kürzesten Weg lassen sich am meisten Zeit.« Hände wurden geschüttelt, Schultern geklopft und man stellte sich vor. Käthe kam gleich am Anfang auf mich zu und wich dann nicht von meiner Seite. Josephine lachte mit Hilma irgendwo anders. Ich konnte nicht sagen, ob ihr Käthes Okkupation eine Regung entlockte. Ich hoffte es und irgendwie auch wieder nicht. Merkwürdig war das. Kurze Zeit später tauchten noch einmal Neuzugänge auf. Drei Jungs, von denen zwei aussahen wie Zwillinge. Der dritte war der bulligste Bursche, den ich je gesehen hatte. Die Nähte seiner dicken Winterkleidung schienen jeden Moment reißen zu wollen. So sehr spannte der Körper darunter. Ich hätte ohne Übertreibung zweimal in ihn reingepasst. Und ich hielt mich nicht für total schmächtig. »Mehr hast du nicht dabei, Harry?« fragte Max. Für einen grotesken Moment dachte ich, er meinte die Muskeln. Der Ankömmling schüttelte Max ausgestreckte Hand. Dabei schaute er sich um, als gefiel es ihm nicht, in der Öffentlichkeit mit Namen angesprochen zu werden. »Weiß doch warum«, sagte er und wärmte seine Fäuste vor seinem Mund. Dann lief er weiter und musterte unsere Versammlung. Die beiden mutmaßlichen oder auch echten Zwillinge nickten stumm zum Gruß und folgten ihm. »Was war das denn?«, fragte ich Richtung Max. Der winkte ab. »Bisschen speziell, die von der Seepiepe. Tun gern subversiv, wollen sich mehr organisieren.« Dann feixte er und verschränkte die Arme. »Dabei finde ich uns ja ganz schön ansehnlich.« »Geht ihm vielleicht genau darum. Zu ansehnlich«, sagte ich. Käthe und Max lachten. Eine Weile standen wir zusammen. Max erzählte, was es Neues aus Spanien gab, von Francos vergeblichen Versuchen, Madrid zu erobern und wie die Auseinandersetzungen eine immer internationalere Dimension bekamen, sehr zu Ungunsten des Freiheitskampfes. Als sich Richard zu seinem früheren Kumpel gesellte und mit ihm auch Heinrich und Josephine, stieg eine gewisse Befangenheit in mir auf. Ich merkte, so zwischen Käthe und Josephine eingekeilt, konnte ich nicht ungeniert und locker sein. Dafür war zu viel ungeklärt. Zum Glück klatschte Max bald darauf in die Hände, dass es in der Passage nur so schallte, und wandte sich an die Gesellschaft. »So Leute, wenn ihr dann genug gequatscht habt, wollen wir uns aufwärmen gehen? Schneeballschlacht im Schillerpark?« Wir setzten uns in Bewegung. Erst langsam, dann immer schneller. Im Park zwischen Rossplatz und Schillerstraße schwärmten alle aus, johlend wie eine Kompanie Vorschulkinder. Der alte Friedrich schaute mit wallendem Haar und hohlem Blick von seinem Podest aus Marmor auf uns herunter. »Es gab schönere Zeiten als die unseren«, soll er einst gesagt haben. Das passte, aber daran wollte ich gerade nicht denken. Untereinander verquirlt wie Salat in einer Schüssel verteilten sich unsere Klicken links und rechts auf den Wiesen, bis zwei etwa gleich starke Kompanien entstanden waren. Dann begann eine so stürmische wie herzliche Auseinandersetzung. Schneekugeln fatschten auf Arme, Bäuche und Beine, von Zeit zu Zeit auch mitten rein in die Gesichter. Ein besonders harter Ball erwischte Max unter dem Auge und hinterließ einen dunklen Fleck. Max lachte und interessierte sich nicht die Bohne dafür, wer ihn beworfen hatte. Ich selbst pendelte hin und her und versuchte, allem Ankommenden auszuweichen, konnte dafür aber kaum eigene Treffer landen. Ganz anders Käthe, die wie eine berauschte Hornisse in die gegnerischen Linien stach und massenhaft Ziele abschoss. Rechts neben einem Baum sah ich Heinrich, der Edgar zu Hilfe kam. Ein Junge, der in seiner Armbeuge eine ganze Schneeballpyramide hielt wie ein Baby, attackierte ihn. Mit einem Mal heulten Mannschaftstransporter auf der Schillerstraße heran. Es waren lange, dunkelgrüne Karossen der Marke Horch mit mehreren offenen Sitzreihen. Es war so absehbar gewesen. Eigentlich. Doch der Anblick der grimmigen Uniformierten, die aus den Autos sprangen, noch bevor diese überhaupt standen, lähmte meine Glieder. Die anderen stoben auseinander wie Guppies, in deren Aquarium ein Felsbrocken kracht. Der erste Polizist war bereits erschreckend nahe. »Steh nicht rum! Komm!« schrie mir Käthe ins Ohr und zerrte an meine Jacke. Endlich überwand ich die Starre. Ich rannte. Erst neben der Zentralmarkthalle unterhalb vom Rossplatz sah ich mich um. Zu blöd, dass die Halle am Sonntag geschlossen hatte. Im Gewimmel zwischen den Verkaufsständen hätte man vielleicht untertauchen können. Hinter mir flog Käthe den Fußweg entlang und puffte Kondenswölkchen in die Luft. Ihr dicht auf den Fersen 3-4 Schuhpos, die Hände an den Schakos, damit sie im Laufen nicht herunterpurzelten. An der Brüderstraße schaute ich nach links. Auf der Parallelstraße rannten Lindenauer vorbei. Weiter ging es über die Kreuzung und rein in eine Gasse. In der Ferne hörte ich es knallen. Waren das etwa Schüsse? Wieder sah ich mich um. Käthe schleuderte ihre kleinen Beine unverzagt über den Asphalt, doch in ihrem Gesicht stand Panik. Es war nur noch ein Polizist direkt hinter ihr, aber auch der war zu viel. Sich mit Hitlerjungs zu schwarten war eine Sache. Mit der Staatsmacht in direkte Konfrontation zu geraten, etwas ganz anderes. Darauf wollte ich es auf gar keinen Fall ankommen lassen. Ich war mir sicher, das Laufduell würden wir über kurz oder lang verlieren. Bestimmt wimmelte es ja bald von Schupos. Ich bog nach rechts. Auf dem Peterssteinweg schwirrten weitere Reste unserer Versammlung stadtauswärts. Noch einmal schaute ich zurück zu Käthe. Sie hatte den Abstand zu mir verringert. Dafür sah sie jetzt aus wie eine Maus am Ertrinken. Kurz entschlossen packte ich sie, rannte um die Ecke und warf mich mit ihr in den Hauseingang. Die Tür fiel ins Schloss und verschluckte den Trubel der Straße. Hastig sah ich mich nach einem Gegenstand um, mit dem ich den Eingang blockieren konnte. Als ich keinen entdeckte, eilten wir in den Hof, auf der Suche nach einer Möglichkeit zu entkommen. Doch irgendwie hatte ich mit Fluchtwegen kein Glück. Mauern und ein offener Schuppen. Aus der Ferne hörte ich jemanden Befehle brüllen. »Dach«, sagte ich und zeigte wie zur Bekräftigung in die Luft. Wir rannten zurück ins Haus und eilten, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppen hinauf. Die Tür zum Boden war unverschlossen. Zwischen steif gefrorener Wäsche und vergitterten Verschlägen prüften wir die Fenster auf einen Zugang nach draußen. In der linken Ecke fand Käthe eine Holzleiter, keine 20 Zentimeter breit, die auf die winzige Plattform eines Giebelreiters führte. Käthe voran kletterten wir die Leiter hoch. Dann zogen wir sie nach oben und schlossen die Luke. Es war ein absurder Ort, ein romantischer Ort. Die Silhouette der Stadt breitete sich vor uns aus wie bei einem Schattenspiel. Rote Wolkenschiffchen verteilten sich im Halblicht über den dunkelblauen Himmel. Mein Herz stürmte in meiner Brust, aber nicht nur aus Sorge, entdeckt zu werden. Ich konnte nicht sagen, ob es nur wegen des seltsamen Abenteuers war, das wir teilten. Aber ich fühlte mich Käthe auf einmal schrecklich nah. »Hast du Angst?«, fragte ich. Käthe zog ihre Stupsnase hoch. »Ein bisschen?«, sagte sie. Nochmal hörte ich von weit weg jemanden etwas rufen, das wie ein grimmiger Befehl klang. Dann erstarben die Geräusche in meinen Ohren. Ich drehte mich zu Käthe und dachte nur noch an eins. Wenn das jetzt das Schicksal ist, hier und jetzt mit ihr geschnappt zu werden, dann durfte ich diesen Moment nicht verschwenden. Ich spürte Käthes Überraschung, als sich unsere Lippen trafen. Sie zitterte leise, als streife der Wind durch ein Birkenwäldchen. Doch sie wich keinen Millimeter von mir. Ihre Fingerspitzen gruben sich links und rechts unter meinen Schal. Schnell, aber gleichmäßig pochte das Blut unter ihrer Berührung durch meinen Hals. Später sahen wir dicht aneinander gepresst zu, wie sich das Abendrot vom Himmel davonschlich. Einmal klang es, als würde sich im Dachstuhl unter uns jemand streiten. Aber das währte nur kurz. Niemand störte uns. Niemand kam uns holen. Ich fror wie noch nie zuvor im Leben, aber mir war nicht kalt.
Vielen Dank, Johannes Herwig.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.